Es begrüßt Sie ganz herzlich aus dem Studio in Ohlsbach bei Straßburg an Jutta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Vormittag in der Lebenshilfe bei Radio Horeb mit dem Thema Tauchstation mit der heiligen Hildegard in die Tiefen des Blutes Jesu. Dazu haben wir den Gast und Experten Dr. Thomas Barlock. Er ist Militärpfarrer seit 8 Jahren in Dresden und Militärdekan der Offizierschule des Heeres. Und mit ihm bin ich jetzt in Dresden verbunden und freue mich, dass Sie dort sind und dass Sie uns Auskunft geben können. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
Frau Engert, guten Tag an Sie und auch ein herzliches Grüß Gott an die Hörer von Radio Horeb.
Tja, Tauchstation, einmal mehr machen wir das. Genau wie letzten Freitag, da haben wir uns auch die Texte der heiligen Hildegard angeschaut. Heute geht es um das Blut Jesu. Und da stellt sich die Frage, was macht eigentlich der Tropfen Wasser im Wein? Welchen Tropfen Wasser in welchem Wein eigentlich, werden Sie vielleicht fragen. Es geht um die Gottesdienstfeier, genauer gesagt die Eucharistiefeier und da wiederum um die Gabenbereitung. All diejenigen, die in ihrer Jugend ministriert haben, wissen, dass bei jeder Gabenbereitung dem Wein ein paar Tropfen Wasser beigemischt werden. Aber wissen wir eigentlich auch, warum das passiert? Welch tieferer Sinn dahinter steckt? Der Tropfen Wasser im Wein hat schon viele Gemüter bewegt und war Tagesordnungspunkt auf 2 Konzilien. Eine erste Begründung ergibt sich aus dem Brauchtum der damaligen Zeit. Jesus selbst habe dieses Sakrament so eingesetzt, indem er mit Wasser gemischten Wein verwendet habe, erfährt der Interessierte auf Cut.net. Aber reicht das? Das Konzil von Florenz 1439 gibt noch eine allegorisch, also bildhafte, mystische Erklärung. Im Kelch muss Wasser und Wein gemischt dargebracht werden. Ich zitiere, weil dies der Vergegenwärtigung des Leidens des Herrn entspricht. Zitat zu Ende. Aha, denken wir. Aber was bedeutet das nun im weiteren Sinn? Da geht es um das Blut im Wasser, das am Kreuz aus der Seitenwunde Christi herausgeflossen ist. Das soll den Opfercharakter der Heiligen Messe ins Spiel bringen. Jesus ist aus Liebe zu uns und zu unserer Erlösung am Kreuz gestorben. Was das nun mit uns zu tun hat, das wollen wir in der kommenden Stunde fragen. Und wie nun dieser Wassertropfen die Wirkung des Sakramentes auf uns zum Ausdruck bringt. Also, inwieweit kann die Heilige Messe auch meine eigene Persönlichkeit verändern? Ja, vor allem vielleicht auch so besonders resistente und sperrige Eigenheiten. Die heilige Hildegard von Bingen kann mit ihrer bildhaften Sprache darüber Aufschluss geben. Und Sie, Herr Dr. Barlock, sind da gewisserweise Experte. Sie haben sich promoviert über die heilige Hildegard, sind vertraut mit ihrer Sprache und mit ihren Texten. Und deshalb dürfen wir da auch ein bisschen gespannt sein. Und vielleicht einfach auch nochmal die Frage hier am Anfang, was hat Sie denn oder was fasziniert Sie besonders an der heiligen Hildegard von Bingen?
Ja, Frau Engert, was fasziniert mich an der heiligen Hildegard? Als Priester, als Pfarrer ist es ja so, dass man sehr oft das heilige Messopfer feiern darf. Und es ist, glaube ich, auch für einen Priester manchmal nicht einfach, sich jeden Tag neu in dieses Geheimnis hineinzuversetzen, dass es nicht zur Gewohnheit, zur Routine wird. Und so ähnlich wie Sie gerade eben auch angedeutet haben, ja, da liest man, das soll also quasi das Leiden Jesu repräsentieren. Aha, genau, das kann ich gut nachvollziehen. Das war mir immer irgendwie ein bisschen zu wenig, weil es dann doch nicht so greifbar war. Was heißt das jetzt letztlich? Und da haben mir die Texte der heiligen Hildegard, möchte ich sagen, eine Tür geöffnet, wo ich gemerkt habe, da steckt vielleicht noch mehr dahinter. Und da Papst Benedikt uns gerade diese Frau aus dem Mittelalter jetzt in dieser Zeit als Kirchenlehrerin geschenkt hat, das ist ja nochmal ganz was anderes. Das ist ja das eine, die Heiligsprechung, aber das andere, dass sie Kirchenlehrerin geworden ist. Das heißt, der Papst Benedikt ist überzeugt, dass sie gerade heute, denn sonst hätte er sie nicht heute heilig und zur Kirchenlehrerin erklärt, dass sie uns etwas zu sagen hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Antriebsfeder von mir, wenn ich mich mit den Texten der Hildegard beschäftige. Also ich sehe das auch ein bisschen in dem Rahmen. Warum schenkt uns gerade die Kirche, und da darf man ja wirklich sagen, auch diese deutsche Kirchenlehrerin, ja, dass sie also als Deutsche uns vielleicht etwas zu sagen hat. Und das suche ich immer oder bin ich am Suchen, weil Sie haben recht, wenn man natürlich die Texte so liest, wird man manchmal mutlos und sagt, das sind irgendwelche komische Schriften und was soll der Käse? Das ist im ersten Augenblick wirklich auch verständlich und darin sehe ich ein bisschen mein eigenes Bemühen für mich selber, aber auch vielleicht kann ich dem einen oder anderen was helfen, das besser zu verstehen.
Sicherlich gut und richtig, weil wir ja eigentlich auch wahrscheinlich viele Dinge tun, ohne uns darüber genauer auch Gedanken zu machen. Und das wollen wir hier mit dieser Sendung tun. Ich darf Sie auch an dieser Stelle schon mal einladen. Sie erreichen uns unter der Hörernummer, unter der 089-517-008-008. Wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 und dann 89-517-008-008. An dieser Stelle kommt eine kurze Musik. Gleich geht's hier weiter in der Lebenshilfe mit der Tauchstation, mit der heiligen Hildegard in die Tiefen des Blutes Jesu. Sie haben eingeschaltet in der Lebenshilfe bei Radio Horeb, Tauchstation mit der heiligen Hildegard in die Tiefen des Blutes Jesu. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich bin im Gespräch mit Dr. Thomas Barlock, erst Militärpfarrer in Dresden. Ja, wir wollen uns heute der Frage stellen, welche Bedeutung hat die heilige Messe aus dem Blickwinkel der heiligen Hildegard auch für die Veränderung der eigenen Persönlichkeit? Das war so ein bisschen der Aufhänger, Herr Barlock, oder?
Punkt, was Sie jetzt gerade sagen, Veränderung. Und ich möchte einfach drei Dinge nennen, wo ich den Eindruck habe, dass vielleicht dem einen oder anderen Hörer das auch hilfreich sein könnte. Der erste Gedanke, Sie haben sicher alle schon gehört, dass jemand mal gesagt hat, Sie haben ein Anliegen, eine schwere Situation, ich gehe morgen in die heilige Messe und bete für dich. Woher sind wir eigentlich der Überzeugung, dass in der heiligen Messe mehr passiert? Also ihr könnt ja auch sagen, du, ich bete Vater unser für dich und so weiter. Nee, wir sind überzeugt, dass es mehr passiert. Zweites Beispiel, vielleicht Mama von 4 Kindern und irgendwo wachsen die Jugendlichen heran und man möchte eigentlich den Glauben weitergeben und irgendwann sagt der Jugendliche, ich gehe nicht mehr in die Messe, weil der Pfarrer ist langweilig und andere Jugendlichen gehen auch nicht. Ich glaube, da braucht man als Eltern auch manche Munition, um praktisch klar zu machen, zum Beispiel so einem Jugendlichen, gibt's neben dem langweiligen Pfarrer, der vielleicht nicht so spannende Musik ab und zu, noch etwas in der heiligen Messe, wo mehr ist als wie und wo auch sinnvoll sein könnte, dass ich dann doch gehe. Ein dritter Punkt vielleicht vom Interesse her. Viele Hörer, und ich glaube gerade auch Radio Horeb-Hörer, wissen natürlich, dass es zu wenig ist, wie Johannes Paul II. Geschrieben hat in seiner Enzyklika, die Eucharistie, dass die Messe nur Mahl ist. Er hat das erste Mal damals im Jahr 2000 wieder mal gesprochen, dass die Messe auch Opfer ist. Aber damit sind wir genau an dem Punkt, ja, was bedeutet eigentlich Opfer oder Nicht-Opfer? Worin besteht das Opfer der Messe? Und einen vierten Punkt, damit diese Gedanken, die ich jetzt dann gleich von der heiligen Hildegard mit Ihnen, Frau Engert, vorlesen möchte, auch so mal, möchte ich sagen, im gesamtkirchlichen Rahmen ein bisschen drinstecken, dass man also nicht nur den Eindruck hat, Hildegard hat da irgendwelche mystischen Dinge, sondern dass es wirklich bis von einem Cantalamessa, diesem Papst und Hofkaplan, stimmt natürlich nicht, sondern der also wirklich beim Papst in nächster Nähe ist, der hat ein wunderschönes Buch geschrieben über die Eucharistie und darauf darf ich einen Satz vorlesen, was ich finde ganz wichtig ist, dass man schon merkt, wie wichtig dieser Moment ist und Sie haben jetzt gerade eben die Veränderung angesprochen und er spricht nämlich von einem Streit. Ich darf zitieren aus seinem Buch von Cantalamessa. Manchmal, wenn ich nach der Konsekration, also nach der Verwandlung in das Blut Christi, den Kelch emporhebe, dann verspüre ich, so sagt Cantalamessa, das Bedürfnis, eine Weile in dieser Haltung zu verharren. Das heißt, er hebt den Kelch wahrscheinlich einen Moment länger hoch als wie nur schnell, schnell. Und er fährt fort. Denn wenn ich von besonders schweren Situationen des Streites oder der Schuld weiß, dann rufe ich die Macht des Blutes Christi auf diese Betroffenen herab. In der Überzeugung, dass nichts der drohenden Gefahr der Finsternis und des Bösen besser Einhalt zu gebieten vermag. Zitat Ende von Cantalamessa aus seinem Buch über die Eucharistie, der wahre Heiligung praktisch der Heiligen Messe. Das ist ein ganz schöner Punkt. Veränderung haben Sie gerade genannt. Mhm. Menschen in besonders schweren Situationen des Streites, der Schuld, und Sie haben auch so vorher angenannt, die sperrigen Eigenheiten oder Eigenarten von einem selber, wo man vielleicht selber manchmal traurig ist über das, was alles in einem drin ist. Und Cantalamessa sagt, genau in dem Augenblick nach der Verwandlung des Blutes Christi verspüre ich das Bedürfnis, für diese besonders schweren Situationen zu beten und das Blut Christi herabzurufen. Und meine Absicht wäre eben, das ein bisschen zu untermauern durch die heilige Hildegard, warum gerade das Blut Christi diese Power, diese Wirkkraft hat. Was ist im Blut Christi da so an Kraft da?
Ja, und was ist vielleicht auch das Besondere am Blut Christi? Natürlich haben wir immer hier auch sicherlich die Schwierigkeit, wie Sie sagen, wenn wir auch Jugendliche ansprechen wollen, dann ist es natürlich schwierig, auch mit diesen Begriffen zu operieren oder zu sagen, ich meine, ich stehe da auch mittendrin, Sie Jugendliche oder auch Fernstehende von der Kirche, Fernstehende davon zu überzeugen, dass die Heilige Messe doch eine Wirkung haben kann. Ja, ein Cantalamessa, der da steht und der das jahrelang praktiziert, der hat natürlich dann anderen Zugang als jemand, der vielleicht das erste Mal zur Kommunion geht oder eigentlich nicht so recht was spürt und eigentlich auch das Gefühl hat, naja, die Leute strömen da aus der Heiligen Messe heraus aus dem Gottesdienst und dann sind sie doch gleich, da merke ich jetzt keinen großen Unterschied, bei mir auch nicht. Diese Frage sollten wir vielleicht immer auch noch ein bisschen im Hintergrund mit berücksichtigen und auch versuchen, wie können wir auf diese Menschen zugehen, auch mit dem, was wir jetzt hier sagen. Das wäre mir zumindest immer auch ein Anliegen, dass wir da mal wieder gucken, wie kann man jetzt junge Menschen fernab vielleicht davon begeistern oder ihnen das vermitteln in einer Situation, wo sie natürlich für solche Dinge vielleicht nicht so besonders aufnahmefähig sind. Und über den Begriff Opfer müssen wir sicher auch reden, weil der natürlich auch wirklich heute im Allgemeingebrauch in Vergessenheit geraten ist. Aber wir starten jetzt vielleicht einfach mal, Herr Barlock, in die Texte der heiligen Hildegard. Ja, und da lese ich dann mal den ersten Abschnitt vor.
Genau. Bitte.
Ja, vielleicht sagen Sie noch, aus wo Sie das entnommen haben.
Genau. Hildegard hat ja bei Hildegard hat man immer das Problem, dass viele Hörer zwar Hildegard kennen, aber meistens die sogenannte biologische Hildegard, also dass Dinkel gesund ist und sowas, das ist das, was eher Hörer verbinden mit Hildegard. Aber sie hat ja auch drei ganz große, dicke Werke geschrieben. Das bekannteste ist das Buch Scivias, aus dem genau diese Gedanken sind. Und wir dürfen nie vergessen, wir haben gestern den heiligen Benedikt gefeiert. Benedikt war ja durch und durch, möchte ich sagen, durchdrungen. Das, was ja auch Radio Horeb den Menschen so schön mitgibt, dass er eben auch Liturgie vorlebt, beziehungsweise die Menschen daheim, zum Beispiel wenn sie krank sind oder wenn sie irgendwie nicht können oder keine Zeit haben, jetzt zum Beispiel in Gottesdienst zu gehen oder unterwegs sind, eben die Liturgie mitzuerleben. Und darum ist natürlich für Hildegard das, was in der Liturgie passiert, ganz, ganz wichtig. Aber, und ich glaube, das ist auch schön, sie denkt tiefer drüber nach und versucht auch hier etwas zu erklären. Und in einem Abschnitt im Buch Scivias, wer vielleicht das Buch von der Walburga Storch hat, da ist es ab Seite 243, sind so die Gedanken, was ich jetzt heute bringe. Allerdings die Übersetzung, die Sie jetzt dann vorlesen, ist also eine eigene Übersetzung. Und da stellt sie sich eben genau diese Frage, warum muss in der Heiligen Messe Wasser beim Wein eingefügt sein? Und das ist vielleicht das Erste, damit es bei den Hörern jetzt auch gleich gut ankommt. Es gibt in der Heiligen Messe drei Momente, wo etwas passiert. Also passiert im Sinne mit den Gaben, die auf dem Altar stehen. Der erste Moment ist, dass hier ein reales, greifbares Element, Wasser, mit einem realen, greifbaren Element, Wein, miteinander verbunden werden bzw. vermischt werden. Sie haben es auch so nett gesagt, wenn man Ministrant ist, da sieht man das, sonst kriegt man das teilweise gar nicht mit. Das ist also ein ganz erster Moment. Der zweite Moment, wissen Sie ja, wo das Brot gebrochen wird, richtig zerbrochen wird. Auch das ist ein ganz wichtiger Moment. Und der dritte Moment, wo gleichsam ein kleines Stückchen des Brotes in den Kelch in das Blut eingefügt wird. Das ist der dritte Moment, wo also zwei ganz greifbare Elemente vermischt werden. Und Hildegard spannt praktisch einen ganz großen Bogen und der erste Abschnitt handelt jetzt damit, warum Wein und Wasser? Warum, was bedeuten diese zwei verschiedenen Elemente? Und jetzt bitte Sie einfach diesen ersten Abschnitt aus dem Buch Scivias vorzulesen.
Da heißt es, es muss im Wein Wasser sein, sodass im Wein die Gottheit Jesu erkannt und im Wasser die Menschheit Jesu gespürt wird. Weil in Jesus Gottheit und Menschheit ist, deshalb muss in der Wandlung im Wein Wasser eingefügt sein. Denn mit dem Wein wird seine Gottheit bezeichnet und mit dem Wasser wird die Menschheit gezeigt. Denn mein Sohn ist die Quelle des lebendigen Wassers, welche die Menschen in der Wiedergeburt aus Geist und Wasser von der alten Schuld Adams reinigt. Soweit das Zitat von der heiligen Hildegard von Bingen. Ja, sehr schön ist vielleicht, dass sie hier auch sagt, im Wein soll die Gottheit erkannt werden, im Wasser die Menschheit Jesu gespürt werden. Also sie will schon auch, dass der Mensch auch mit allen Sinnen beteiligt ist an dem Geschehen. Ja, wobei wir wahrscheinlich erst mal, ja.
Dass jemand herausgeht aus der Kirche und keinen Unterschied gespürt hat, ja. Und diesen Mut hat Hildegard, dass sie immer wieder auch die Sinne dabei hat. Also sie redet nicht von, manchmal hat man so einen Eindruck, das ist alles symbolisch oder nicht so ernst gemeint. Hildegard sagt, nee, das ist ernst gemeint und sagt genauso ernst, wie du was spürst. Dann der nächste Ausdruck, gesehen, gezeigt, hat mit Sehen zu tun. Und Reinigung, jede Frau, die Kleidungsstück in die Waschmaschine schmeißt und es kommt, und es wäre nur symbolisch, macht es nur an und das Kleidungsstück kommt danach genauso dreckig raus, wie es drin neigesteckt ist, wäre wahrscheinlich nicht zufrieden. Und so ähnlich ist, glaube ich, Hildegard auch nicht zufrieden, wenn wir das alles so versymbolisieren, weil dann stimmt an der Waschmaschine was nicht. Und genau diese Waschmaschine will sie uns hier auch erklären. Genau. Und da eben, ich glaube, die erste Erkenntnis, die es im Text gibt, der Wein steht für die Gottheit Jesu, das Wasser für die Menschheit Jesu. Da fordert sie uns natürlich auch sofort heraus, weil, naja, dass Jesus Gott und Mensch ist, haben wir vielleicht irgendwo mal gelernt. Aber warum ist immer das so notwendig, dass gleichsam diese Gottheit hier genannt wird? Es ist doch wichtig, der Bruder Jesu, der Nette, der uns versteht, der uns Liebende, ja, stimmt, aber Hildegard ist immer schon eine Schicht tiefer. Über das, dass Jesus uns lieb hat, in Anzeit, da redet sie nicht drüber, weil das ist eh klar. Ja? Also bitte, liebe Hörer, wenn Sie jetzt das Gefühl haben, Hildegard nennt hier Dinge nicht, die doch auch mir immer hören, stimmt, aber Hildegard geht darum, das Titel Tauchstation, Hildegard geht eine Stufe tiefer und sagt, okay, Jesus liebt mich, Punkt 1, 1:0. Aber warum ist denn Jesus mit seiner Gottheit und Menschheit überhaupt notwendig? Und da darf ich Sie, Ihnen, liebe Hörer, vielleicht das Gebet einmal vorlesen, das Sie zwar auch kennen, Sie kennen es wahrscheinlich auch in der komprimierten Form, wie es jetzt in der Liturgie gebetet wird, aber ich finde dieses Gebet, wie es noch in der Gemeinschaftsmesse des Bistums Augsburg so übersetzt war, noch, also drückt es noch schöner aus. Da betet nämlich der Priester, Gott, du hast die Menschen in seiner Würde wunderbar erschaffen und noch wunderbarer erneuert. Lass uns durch das Geheimnis dieses Wasser und Weines teilhaben an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, unsere Menschennatur anzunehmen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Das ist also das Gebet, das der Priester betet, während er diesen Tropfen Wasser einfügt. Und da ist auch schon das Ganze, jetzt merken plötzlich, warum Hildegard hier auch spricht vom Wein, Gottheit, Wasser, Menschheit. Es geht darum, dass wir durch das Geheimnis dieses Wasser und Weines teilhaben an der Gottheit dessen, der unsere Menschennatur angenommen hat. Und teilhaben ist ein wahnsinnig starkes Wort. Von der Wirtschaft her wissen wir, wenn einer Teil hat an einem Geschäft, an einem Ding, dann ist er mittendrin in dem Geschehen, hat mit daran teil, positiv an dem Gewinn, auch negativ auch an dem Verlust natürlich, das bei Jesus nicht, aber in der Wirtschaft, an dem, was da passiert, wo er Teilnehmer ist. Und da ist ein wichtiger Punkt, glaube ich, dass wir spüren, dass dieser Moment wichtiger Moment ist, wo ich auch aktiv was tun soll. Ist also schade, wenn ich da gerade beschäftigt bin mit meinem Geldbeutel und Opfergeld raussuche oder schaue, ob das Körbel auch rechtzeitig zu mir kommt, weil das ein wichtiger Moment ist, dass eben, das ist das zweite Teil dieser Zitat, Jesus die Quelle des lebendigen Wassers reinigt, und zwar jetzt.
Ja, und er ist auch die Quelle des lebendigen Wassers. Also manchmal steht Wasser hier für die Menschheit, aber auch erst einmal für die Menschheit in Jesus. Aber das ja wohl nicht nur allein, sondern auch für die Menschen, die mit diesem Wasser eben auch teilhaben sollen oder dürfen an dem Opfer. Wobei die Frage wäre jetzt eigentlich für jemanden, aber woher kommt denn das Wasser eigentlich? Also ich meine, dass man das so einführt, schön, aber das muss da eine Begründung haben, es muss da irgendein Urbild geben, dass nun hier Wasser in den Wein muss.
Das ist eine gute Frage, die Sie da stellen, weil damit kommt man natürlich in einen Bereich, der für Hildegard sehr wichtig ist, und das ist das Zusammensein der Elemente. Feuer, Erde, Wasser, Luft. Übrigens auch was Schönes, dass ja die Esoterik auf der einen Seite sehr stark diese Dinge sieht, auch die Zusammenhänge sieht. Und glaube, das wäre auch eine Chance für jemanden, der vielleicht gerade auch in dem Bereich sich gut auskennt, einmal solche Gedanken zu hören, weil eben Hildegard die Zusammenhänge natürlich auch sieht, aber sie weiß, dass die Zerstörung dieser Harmonie, die Zerstörung des ökologischen Gleichgewichts, sage ich jetzt mal ein bisschen in anderen Worten, oft nicht vom Menschen her zu machen ist, sondern eben nur dadurch, weil in Jesus Gottheit und Menschheit beisammen ist, ist es überhaupt möglich, hier Erlösung oder Reinigung und so weiter zu verstehen. Damit muss man aber jetzt zurückgehen, und damit geht der Hildegard auf den zweiten Abschnitt. Wo ist da eigentlich irgendwo mal was passiert, oder ist da etwas mal in Unordnung gekommen? Ist da etwas aus dem ökologischen Gleichgewicht im Menschen in Unordnung gekommen? Und da bitte ich Sie jetzt, diesen zweiten Abschnitt vorzulegen, weil da redet sie nämlich genauer von dieser alten Schuld Adams.
Und da heißt es in dem Text aus Hildegard: Ich habe den Menschen aus der Hoffnungslosigkeit barmherzig herausgerissen. Auf welche Weise? In der Übertretung des Adam, als dieser aus dem Paradies hinausgeworfen wurde, hat sein Blut, getrieben von der Angst, weil er schuldig war, seine Grenzen vollständig überschritten. Und so ist in der Angst damals das Blut schwächer, also flüssiger geworden, weil es mit dem Schweiß des Wassers durchdrungen worden ist. Man muss wissen, dass so dem menschlichen Blut durch den Schweiß Wasser beigefügt worden ist. Soweit das Zitat. Macht man jetzt vielleicht erst einmal. Genau, da kommt jetzt also diese Vorstellung mit hinein, dass, und das bezieht sie ja wahrscheinlich auf das Leiden Christi, der Blut geschwitzt hat oder wo Blut und Wasser sich vermischt haben. Also ist das dann das Urbild, das sie dann zurückführt und sagt, okay, wenn hier auf der einen Seite der Christus ist, der Blut schwitzt, ob das jetzt in der Todesangst ist und sich am Kreuz danach eben beides trennt, was ja ein normaler Vorgang ist, aber was man natürlich wahrscheinlich hier auch bildlich deuten kann, dass sie dann die Parallele zieht zum Adam und versucht zu erklären, wie ist denn die Ursünde in den Adam hineingekommen. Interessant ist ja, dass das auch eine körperliche Auswirkung hat. Ist das jetzt ein bisschen, dass sie jetzt versucht, das so hinzudrehen? Weil heute ist uns ja natürlich klar, dass Blut und Wasser, also das Blut, Wasser immer im Blut schon ist. Genau. Jetzt hat sie das früher von der Säftelehre aus der Zeit wahrscheinlich, hat man das noch anders gesehen.
Sie haben, Sie haben jetzt gerade angedeutet mit dem Heute, dass ich jetzt glaube, gerade die Psychologie heute spürt doch sehr stark die Zusammenhänge zwischen dem rein Organischen und dem Seelischen, Psychischen, wie immer es auch nennen mag. Jedenfalls spürt man doch zum Beispiel, dass ein Druck sich bis hinein ins Körperliche verändern kann. Oder wenn jemand zum Beispiel sagt, ich bin sauer. Ja, was heißt denn das eigentlich, ich bin sauer? Ist das einfach, dass ich mir Laus über die Leber gelaufen ist und dass ich einfach mich schlecht fühle? Oder hat zum Beispiel etwas, ein Umstand, zum Beispiel ein Gespräch, man redet ganz normal mit jemand und jemand wirft dann einen Vorwurf an den Kopf und man spürt irgendwo körperlich, organisch, und Hildegard gibt uns vollkommen recht und sagt, ja, ihr habt recht, das, was ihr vielleicht geistig zum Beispiel hört oder erlebt oder geistige Dinge, schlagen sich bis in den Körper nieder.
Ja, ich glaube, das ist auch gar nicht das Problem. Also ich meine, dass die Sünde faktisch körperliche Auswirkungen hat, das ist interessant, dass sie, die heilige Hildegard, das schon zu diesem Zeitpunkt, also 12. Jahrhundert, schon so sieht. Nur jetzt, wie sie das erklärt, ist das jetzt einfach, um das bildhaft zu erklären, ja, seht ihr, also da ist Christus, da fließt Blut und Wasser aus seiner Seitenwunde und das muss so sein, damit nämlich, wenn man dann sozusagen den Rückschluss zieht auf Adam, aha, der hat das Gebot Gottes, also oder ist aus diesem, ja, aus dem Paradies herausgefallen, weil er eben nicht auf Gott gehört hat. Aber das hat nicht nur eine spirituell-geistige Auswirkung, sondern eine körperliche. Aber jetzt erklärt sie das so, dass er dann sozusagen Angst hatte und durch diese Angst hat, ist sein Blut schwächer geworden und deshalb ist Wasser da hineingekommen. Also jetzt bleiben wir doch mal eben in diesen Bildern und versuchen, das so zu erklären, weil das ist ja schon, also hört sich ja erstmal ein bisschen, ja, für unsere Ohren heute oder für jemand, der jetzt da nicht so im Hildegard-Sprache drin ist, hört sich das befremdlich an oder etwas kryptisch, einfach verschlüsselt. Und die Frage ist, ob das jetzt sozusagen eben, dass sie das so hingedreht hat, dass man das jetzt verstehen kann. Und das, wie es ja auch in der Zeit üblich war, man versucht hat, einfach auch eine Symmetrie hinzukriegen, eine Harmonielehre. Ja, okay. Wie im Mittelalter war das, so hier die Sündenreinigung entspricht, dass man Blut schwitzt und auf körperlicher Ebene, dann muss eben jetzt Wasser wieder aus dem Blut raus, genau. Weil Christus Wasser schwitzt. Genau. Und deshalb muss Wasser im Adam verunreinigt gewesen sein. So, das heißt das doch hier, oder?
Sie sehen das vollkommen richtig. Sie gehen jetzt schon auf die Auswirkungen in Jesus ein und haben aber auch gleichzeitig gefragt, wie denn das jetzt bei der Hildegard ist, damals mit der Ansicht. Vielleicht muss man eines sagen, also im Verständnis von der eigenen Hildegard fühlt sie sich jetzt nicht als jemand, der irgendwo sich bestimmte Zusammenhänge zusammenreimt, sondern Hildegard nennt sich ganz klar, ich bin die Posaune Gottes. Und der Posaune hat eigentlich eine Aufgabe, das, was der spielt, möglichst getreu wiederzugeben. Ja, und sie wird auch von ihren, zum Beispiel Bernhard von Clairvaux, einem ganz, ganz großen Mann, eben so genannt und, was auch schön ist, eben vom seligen Papst Eugen III., der sich so ganz großen, eigentlich den Ruf damals von ihr gegründet hat, so angesehen. Und was darf sie sehen oder was quasi, was darf sie erleben von Gott her? Und damit geht es auf ihren ersten Teil der Frage ein, dann auf den zweiten mit Jesus und wie das dann praktisch die Erlösung geschieht. Liebe Hausfrauen, Sie alle wissen, dass beim Kuchenbacken manchmal zu wenig oder zu viel Wasser oder Milch im Teig ziemlich teigmatschig oder nicht so gut werden lässt, wie Sie es vorgestellt haben. Oder wenn etwas zu lange im Ofen ist, bekommt er viel zu viel Hitze und dann wird die Sache auch nicht so ganz optimal, wenn man den dann vorsetzen muss. Sie wissen also, dass das Mischungsverhältnis sehr wichtig ist. Und genau das, sagt Hildegard, gilt auch für Adam. In seinem Blut gab es eine gewisse Konsistenz, eine Festigkeit, modern ausdrücken würden sagen, einen richtigen pH-Wert. Diese Elemente, Feuer, Wasser, Blut, waren vollkommen aufeinander zugeordnet. Die brauchen einander, die dienen einander. Und indem sie in der richtigen Weise zusammen sind, kommt eben diese lebenserhaltende Harmonie oder auch das Lebenserhaltende heraus. Für uns Männer vielleicht leichter, wenn jemand Wasser in den Diesel schüttet, dann ist zwar billiger, aber der Motor hat bei weitem nicht die Leistung, die er vorher hatte. Denn das Diesel, würde man sagen, ist schwächer geworden oder das Blut ist schwächer geworden. Und Hildegard sagt nun, dass Adam in dem Augenblick, wo er gleichsam die Vorschrift Gottes übertreten hat, dass er verändert worden ist. Dass also diese gute Harmonie, dieses gute Zusammensein sich verändert hat. Ich darf vielleicht noch ein Zitat lesen aus dem Buch über den Fall Adams, Causa et Cura, das ist also, wo sie ein bisschen genau über solche Dinge redet und sagt, Gott, das ist jetzt wieder ein Zitat von ihr, Gott erschuf so den Mann, dass er alle Lebewesen ihm zum Dienst unterworfen waren. Als aber der Mann die Vorschrift Gottes übertreten hat, wurde er verändert, also Adam, und zwar sowohl im Körper als auch im Geist. Und die Reinheit seines Blutes ist in ein anderes, bitteres Maß umgedreht worden. Die Reinheit seines Blutes. Dazu muss man jetzt ganz arg Obacht geben, dass man Reinheit nicht sofort vielleicht in sexuelle Richtung schiebt. Für die Kirchenlehrerin Hildegard gibt es Reinheit zum Beispiel auch im Makrokosmos. Sie umschreibt zum Beispiel die Erde, dass es um die Erde verschiedene Schichten gibt. Das schwarze Feuer, den Äther, das Wasser und so weiter. Und diese Schicht des Äthers hat seine Reinheit sowohl vom oberen Feuer als auch vom unteren Wasser. Also nicht vom einen oder anderen, sondern es braucht beide Elemente. Und nur so, wie der Zitat der Hildegard, wird die Reinheit in ihrer Stärke bewahrt. Also Reinheit hat einen ganz anderen Aspekt. Reinheit herrscht dann in ihrer Stärke, wenn beide Elemente, Feuer und Wasser, in einer guten Harmonie beieinander sind. Harmonie heißt, jedes Element hat sein Maß und jedes Element hat seine Grenze. Und das, was beim Adam passiert ist, dieses bittere Maß, heißt, dass also das eine gleichsam seine Grenze überschritten hat und das, was Sie eben gerade vorgelesen haben, sein Blut, getrieben von der Angst, weil er schuldig war, hat seine Grenzen vollständig überschritten. Und so ist das Blut flüssiger oder schwächer geworden, so wie ich vorher gesagt habe, der Diesel wird schwächer, wenn ich Wasser reinmische, weil es mit dem Schweiß des Wassers durchdrungen worden ist. Man muss
das
wissen.
Das ist also ein gutes Bild, ja, Entschuldigung. Also ein gutes Bild, dass wir ein besseres Verständnis einfach auch davon haben können. Darum geht es ja letztendlich auch. Und ja, ich möchte natürlich jetzt nicht auch in ein Fachgespräch da nur mit Ihnen kommen, sondern auch Sie, liebe Hörerinnen, die Sie überall vielleicht eingeschaltet haben, vielleicht auch über DAB Plus im Auto sitzen, uns zugeschaltet haben, sei es hoch im Norden, sei es irgendwo ganz im Süden von Deutschland. Sie können uns überall über DAB Plus hören. Und dass Sie auch dann mit hier einsteigen können in unser Thema Tauchstation mit der heiligen Hildegard in die Tiefen des Blutes Jesu. Wir fragen, was macht eigentlich der Tropfen Wasser im Wein? Und Dr. Thomas Barlock, Militärpfarrer in Dresden, hat uns hier bietet uns Texte der heiligen Hildegard an und versucht sie auch zu entschlüsseln, zu erklären, einfach damit wir besser verstehen können, was macht denn das Wasser in jeder Wandlung? Da wird immer ein Tropfen Wasser in den Wein eingefügt. Wofür steht das? Also, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist. Und das ist eigentlich auch mein Anliegen. Die Hildegard erklärt das hier mit Adam. Weil Adam sozusagen, was ist da passiert in der, also als er sich aus dem Paradies abgewendet hat, von Gott abgewendet hat, da ist auch, ja, da ist einfach ein bitteres Maß auch in ihn gekommen und das auch direkt auf, ja, auf faktischer, körperlicher Ebene. Und sie erklärt das mit dem Blut, das ist wässriger geworden und das gibt uns dann wieder eine Verbindung und so in dieser Symmetrie- oder Harmonievorstellung dann auch. So wie Christus eben Blut schwitzt und nachher Wasser und Blut getrennt aus der Seitenwunde fließen, dass das sozusagen die Verbindung zum Erlösungswerk ist und der Wasser kommt in das Wein, damit wir auch teilhaben können und sogar sollen. Nur die Frage, die noch bestehen bleibt, ist eben, wenn so etwas benutzt wird und wenn die Kirche das einführt, hier kommt Wasser in den Wein, dann ist das nicht nur ein Bildhaft, dann muss das auch eine Begründung in der Sache haben. Und das wäre einfach noch meine Frage, die wir jetzt mitnehmen können in die kurze Musik hinein. Also das Bild, was Hildegard hier uns gibt, dass eben das bei Adam so passiert ist, ist das dann auch von der Kirchenlehre so angenommen worden? Klar, Hildegard ist Kirchenlehrerin als solche erhoben worden. Oder ist das jetzt mehr oder weniger eine Hilfe? Also hat es eine Begründung in der Sache? Das können wir vielleicht so auch nicht nachvollziehen. Also dass eben dieses Wasser diese Bedeutung bei Adam so hatte. Und dass wir deshalb das auch in der Sache begründen können, aha, deshalb ist das Wasser auch Symbol für nicht nur die Menschheit in Christus, sondern auch für uns Menschen. Und deshalb kann uns das natürlich wirklich nochmal einen neuen Zugang zur Heiligen Messe erschließen. Genau, aber an dieser Stelle...
Darf ich einfach die Antwort kurz geben, weil die kann man ganz kurz geben. Ja, Sie haben hundertprozentig recht und Sie haben das auch immer wieder ja angedeutet. Erlösung muss bis ins Organische hinein passieren. Erlösung muss bis ins Organische hinein passieren. Wenn in Adam das solche Auswirkungen hat, dann gibt es auch, und damit immer auch bis in das Praktische hinein, vielleicht in meiner Persönlichkeit Dinge, wo quasi im Unmaß, in der Unharmonie sind. Verstehen Sie, es gibt ja Menschen, da braucht man bloß anzukratzen, dann explodieren die schon. Und das Wort explodieren ist ja auch so ein schönes Wort. Was passiert denn da eigentlich? Ja, vielleicht sind die schon von Haus aus sauer. Und wenn die dann ein bisschen kratzt, dann explodiert oder kommt irgendeine schlimme Erfahrung von früher raus und. Und ich glaube gerade, die Kraft der Hildegard ist, dass sie sagt, ja, es gibt in dir, ich nehme jetzt Ihre Worte von der Einleitung, sperrige Eigenartigkeiten. Es gibt in der Persönlichkeit Dinge, mit denen du vielleicht selber nicht klarkommst. Und das weiß Jesus. Und genau deshalb hat er den Moment der Wandlung des Blutes eingesetzt, um dir hier zu helfen und Reinigung, Erlösung, Veränderung zu schenken.
Ja, an dieser Stelle, Sie dürfen sich also wirklich gerne bei uns einschalten. Sie dürfen gerne anrufen und alles, was Sie auf dem Herzen haben, fragen. Auch wenn Sie einen Begriff oder Ihnen irgendwas überhaupt gar nicht klar ist, rufen Sie an und fragen Sie bitte. Das ist ja ganz wichtig, damit zumindest Herr Barlow versuchen kann, das zu klären und verständlich zu machen. Sie erreichen uns unter der 089-517-008-008. Und wenn Sie außerhalb von Deutschland anrufen, dann wählen Sie zuerst die 0049 und dann 89-517-008-008. Und ich bin jetzt auch mit einer ersten Hörerin am Telefon verbunden. Aus Aachen darf ich herzlich begrüßen, Frau Fellner.
Ja, grüß Gott. Ich habe eine ganz andere Deutung gelesen von dem Wasser und dem Wein, von diesem Tropfen. Und ich möchte gerne etwas kurz vorher schicken. Und zwar habe ich diese 12 Bände von Maria Valtorta gelesen aus dem Pavis Verlag. Und ich bin da sehr kritisch rangegangen. Ich habe das nicht geglaubt. Das soll ja alles wirklich echt sein, richtig historisch. Und ich habe es nicht geglaubt. Aber dann ist Folgendes passiert. Ich habe dann angefangen, da zu lesen und bin an dem Tag, ich habe ein Stück gelesen, bin dann in die Heilige Messe gegangen und da habe ich genau das gleiche Evangelium gehört, was ich gerade eine gute Stunde vorher persönlich gelesen hatte bei Valtorta. Das hat mich sehr betroffen und ich muss dazu sagen, das ist mir viermal passiert. Viermal war ich bei meinem persönlichen Lesen gleich mit dem Evangelium, das dann der Priester an dem gleichen Tag vorgelesen hat. Und da war ich, seitdem bin ich ganz überzeugt, dass Valtorta wirklich wahr ist. Und da steht, ich habe das schon vor längerer Zeit gelesen, aber das ist mir noch sehr gut und deutlich im Kopf. Da erklärt Jesus das folgendermaßen, das Wasser sind die Tränen Marias.
Okay. Ja, was ja auch nicht verkehrt ist. Also ich meine, Maria, die mit Teil hat und ihren Teil, ihren menschlichen Einteil damit hineingibt. Ich weiß gar nicht, ob das so ein Widerspruch sein muss. Denn Maria, die sich unter dem Kreuz verbindet, sozusagen symbolhaft das Wasser auch hineingibt in das Opfer Christi. Also Herr Barlow, wie würden Sie das sehen?
Ich finde ein schöner Gedanke von Ihnen, ja. Mhm.
Ja, wichtig ist, glaube ich, nur, was jetzt ob es so dogmatisch überhaupt Aussagen gibt, außer dass eben unter dem Wasser auch die Menschheit Christi verstanden wird und damit aber auch wir als die Glieder, also die einzelnen Glieder, die ja so eine Art Wassertropfenfunktion haben. Vielleicht belassen wir es dabei. Frau Fellner, aber vielen Dank für Ihren Anruf und auf Wiederhören nach Aachen. Ein weiterer Hörer, der Herr Schröttger aus Mönchengladbach, hat sich gemeldet, den ich jetzt auch hier auf Sendung bitten möchte. Guten Morgen.
Ja, danke schön. Ich möchte mal Folgendes dazu sagen. Es gibt ja mystische Bilder und genau das ist ja verloren gegangen. Diese mystischen Bilder in unserer heutigen theologischen Zeit, die alles geistig rationell durchdenkt. Und Hildegard von Bingen bringt es auf eine Ebene, die Sachebene der Vorstellungskraft der damaligen Zeit, aber mit etwas, was in die heutige Zeit hineinbringt. Wasser und Wein. Also ich habe das als Junge auch gelernt von unserem Dächern, gerade eben, dass das Menschliche hineingegeben wird in das Göttliche. Und wir hatten so einen spitzfindigen Ministranten dabei, der sagte, ja, aber das größte Teil vom Wein ist sowieso Wasser. Ja, alles Geschaffene ist ja göttlich, aus göttlichem Ursprung, aus dem göttlichen Wollensprung. Punkt eins. Punkt zwei jetzt, die Sache mit dem Adam, des Schweißadams, das ist jetzt ein bisschen merkwürdig ausgedrückt. Das war es ja nicht. Jesus schwitzte Blut. Adam, der in seiner Angst von Gott entfernte sich, hat sich ja dem Irdischen zugewandt. Und unsere Menschheit macht es doch nicht anders. Da sind wir in der Vergänglichkeit und in der Erbsünde gefangen. Und Jesus selber kommt in diese Vergänglichkeit, um das uns aufzufangen. Das, also ich muss das jetzt ein bisschen sehr kürzen, weil die Bilder sind viel, viel vielschichtiger. Und durch das, das Blut und Wasser aus dem Herzen Jesu kommt, wird ja ein Sinnbild manifestiert, was er vorher schon macht, die Fußwaschung und somit die Einsetzung dann auch nachher der Taufe. Das heißt, in dem Wasser die Reinigung von der Elbschuld, weil Jesus genau diese Elemente wieder quasi geheiligt hat, die Göttlichkeit wieder hervortritt und eben die Klarheit des Blutes, die Klarheit, dass wir uns Jesus entgegenwenden wollen. Ich kann das jetzt leider nicht mehr anders ausdrücken. Ich hatte vorher andere Gedanken, aber es hat sich zu sehr vermischt.
Das wollte ich mit reinbringen.
Und Hildegard von Bingen Kirchenlehrerin ist, das wollte ich noch sagen. Das hat eine ganz große Besonderheit. Das ist ja diese mystische Beschaffenheit in den Bildern, sagt uns aber auch eine Mahnung. Denn das, was sie den Bischöfen von Würzburg und Bamberg gesagt hat, hat jetzt seine Gültigkeit über die Zeit für alle Kirchenbereiche. Da sollten wir uns dann wieder hinwerfen, viel tiefer mehr der Eucharistie und dem Erlösungsgeschehen und nicht nur dem künstlerischen Aspekt. Über die Katharsis möchte ich jetzt nicht mehr sprechen. Das wollte ich mit reinbringen. Danke, dass ich das sagen durfte.
Ja, danke schön Ihnen. Alles Gute. Jetzt lassen wir vielleicht noch Thomas Barlog zu Wort kommen.
Ja, ich glaube, der Gedanke vom Herrn Schröttke lässt sich jetzt sehr schön weiterführen mit dem Aspekt, wo er praktisch sein, das Menschliche mit erwähnt hat und was das Jesus seine Angst vor Gott hingebracht hat. Und jetzt würde ich sagen, dass wir vielleicht im Text weitergehen, weil ich glaube, dann spürt der Herr Schröttke genau, wie recht er hat und wie Hildegard das ja mit aufgreift. Dass wir vielleicht den dritten und vierten Abschnitt vorlesen.
Ja, wir lesen den dritten und vierten Abschnitt vor. Und Frau Eichem, Sie sind dann gleich die Nächste mit Ihrer Frage. Vorab heißt es im dritten Abschnitt: Daher, o Mensch, entsandte das Blut des eingeborenen Gottes, als er in seinem Fleisch von Angst erfasst wurde, das heißt, als er für das Menschengeschlecht leiden wollte, Tropfen von Schweiß von sich. Und als er dann am Kreuz aufgehängt war, entströmte seiner Seitenwunde Wasser mit Blut. Und deshalb muss in diesem Sakrament des Altares, in dem das Geheimnis seines Leidens gefeiert wird, Wasser im Wein eingefügt sein, weil von der Seitenwunde des Gottessohnes Wasser und Blut hervorfloss. Soweit das Zitat der heiligen Hildegard.
Sie merken, liebe Hörer, wie praktisch Hildegard nicht bei Adam stehen bleibt, sondern dieses Ereignis im Ölberg erwähnt, im Ölberg in Jesus. Und das schöne Satz ist ja, dass daher, o Mensch, entsandte das Blut von Jesus Tropfen von Schweiß von sich. Sie merken also, in Jesus geschieht ein Gegenleiden. In Adam kam das Wasser in das Blut. In Jesus das Blut in das Wasser. Und dann sagt Hildegard, als dann in dem Augenblick des Kreuzes entströmte seiner Seitenwunde wieder Wasser mit Blut. Und das Schwierige natürlich bei der Hildegard, besonders wenn man die Texte vielleicht das erste Mal hört, ist, dass sie das immer so verbindet. Dass sie auf der einen Seite zum Beispiel Adam nennt und dann daher, also sie sieht den Zusammenhang, dann und deshalb muss in diesem Sakrament Wasser im Wein eingefügt werden. Nur mal die Zusammenhänge sehen, dass das, was im Ölgarten geschehen ist, mit dem, was am Kreuz geschehen ist, Seitenbunde, Wasser mit Blut zusammenhängt. Und der nächste Schritt, um das geht es uns ja eigentlich, dass in der Heiligen Messe im Kelch noch einmal etwas Neues hinzukommt. Das möchte ich aber erst nachher erklären, damit die Hörerin nicht zu lang warten muss.
Ja, Frau Eichem aus Singen, ich begrüße Sie hier in der Sendung. Hallo.
Ja, hallo, guten Morgen. Also meine Frage war, das Wasser hat ursprünglich eigentlich nichts im Blut verloren gehabt oder in Adam, weil dieses Blut in Adam, das ist im Prinzip gekommen, weil Adam ja gesündigt hat, oder?
Nicht ganz.
Und Jesus tut Blutschwitze, weil er dieses Blut vom Adam sühnt.
Das nicht verloren haben, würde ich jetzt nicht sagen, sondern es war ja im Adam schon Wasser und Blut da. Aber jedes hatte sein Maß und jedes hatte eben, dass diese beiden sind aufeinander zugeordnet, die brauchen einander, also beides ist da, aber eben im richtigen Maß, damit wirklich das Leben möglich ist. Und das Unmaß, das Überschreiten seiner Grenze, das ist durch die Ursünde passiert.
Und nochmal, wenn Jesus Blut schwitzt, dann hat es, dann ist es, weil er dieses Blut erneuert oder Blut reinigt, oder?
Genau, durch Jesus, durch das Schwitzen des, also vom Jesus geschieht Erneuerung und Reinigung, also praktisch dagegen. Also Jesus durchleidet das, was eigentlich das Unheile von Adam, leidet Jesus in sich selber durch. Und dadurch geschieht Erlösung.
Und wo ist das denn in der Messe? Oder wo kann man da in der Messe dran denken, wenn er da Blut schwitzt, wenn er da erleidet oder wenn er da das wieder reinigt? Ist das irgendwo auch in der Messe, in der Wandlung? Irgendwo kann man das irgendwo auch einmal gewisse Symbol oder Handlung festmachen?
Das Blutschwitzen Jesu im Ölberg?
Ja, oder auch das, oder letztendlich auch die Öffnung der Seitenwunde, wenn Sie sagen, das ist ja, gehört ja zusammen, irgendwie habe ich jetzt rausgehört.
Das ist nochmal ein anderer Moment, die Öffnung der Seitenwunde. Ich hoffe, dass ich jetzt auf die Schnelle Ihnen eine richtige Antwort gibt. Ich meine, der Moment, wo praktisch die Gabenbereitung ist, da ist ein ganz wichtiger Moment für die Erlösung. Und dann natürlich eben, das kommt jetzt dann als letztes Zitat noch, in dem Augenblick des Verwandelns des Blutes Christi geschieht wieder Erlösung. Also der Vergleich ist, im Ölgarten ist Erlösung geschehen. Jesus hat in sich das Unheile des Adam ausgehalten. Und das geschieht auch in der Heiligen Messe, ja.
Mhm. Dann habe ich nochmal eine Frage, warum ist Jesus mit seiner Gottheit und Menschheit notwendig? Nochmal, das habe ich mir zwar aufgeschrieben, aber irgendwie, ja. Warum ist das jetzt nochmal in dem
Konzil von Florenz gefragt? Und das ist sehr schön, dass Sie das fragen, ja. Ganz wichtig.
Ja.
Herr Barlog.
Sie haben gerade im Konzil von Florenz erwähnt, sagen Sie nochmal das Zitat kurz.
Nee, das habe ich mir aufgeschrieben, das habe ich jetzt gerade hier von Ihnen gehört. Warum, das haben Sie gesagt, warum ist Jesus mit seiner Gottheit und Menschheit notwendig?
Die Gottheit und Menschheit in Jesus sind ja zwei ganz, ganz große Gegensätze, die eigentlich gar nicht zusammen sein können. Und das Wunder in Jesus ist, dass diese Gegensätze zusammen sein können. Und dadurch, weil Jesus beides ist, also ich erkläre mir selber mal wie so eine Brücke, ja. Jesus, weil er Gott und Mensch ist, ist wie eine Brücke. Er steht mit beiden praktisch auf zwei Ufern, auf der menschlichen Seite und auf der göttlichen Seite. Und deshalb ist praktisch Austausch in Jesus möglich. Also von der göttlichen Seite in unsere menschliche Seite hinein. Austausch von der einen Seite, von der göttlichen Seite, in unsere menschliche Seite hinein. Mhm. Bis das, was in dem Gebet der Priester ja betet, lass uns durch das Geheimnis dieses Wassers und Weines teilhaben an der Gottheit dessen, der sich herabgelassen hat, unsere Menschennatur anzunehmen.
Okay, ja.
Ja, das ist aber gar nicht so einfach, so wie das eben auf dem Konzil auch klar gemacht wurde, da gab es eben Bestrebungen, die gesagt haben, nö. Also in Jesus, die haben einseitig das Göttliche betont. Aber wenn Jesus dann nur das Göttliche in sich gehabt haben soll und die menschliche Natur haben sie behauptet, von seiner Gottheit aufgesogen worden wäre, dann hätten wir ja gar keine Chance gehabt, dass wir also auch mit in diese Erlösung hineingenommen sind. Also nur dieser menschliche Anteil in Jesus, der verwandelt eben wir symbolhaft als der Tropfen Wasser, der jedes Mal in der Heiligen Messe in den Wein einfließt. Da dürfen wir uns einbringen und da ist Jesus mit seiner Menschheit drin. Und deshalb darf Erlösung passieren, indem wir da dieses Andockmoment haben. Also da ist etwas von uns mit dabei, weil wenn es völlig unserer Natur gar nicht widerstrebt, also ja, dieses Wertlegen, was Gott legt, offensichtlich wert, dass der Mensch ganz dabei ist, also in der Erlösung. Und das hat das Konzil ja auch eben geklärt und gesagt, nein, also der menschliche Anteil, der muss da drin bleiben, sonst ist die Erlösungstat am Kreuz ja hinfällig. Ja, vielleicht ist das für Sie in Ordnung, Frau Eichem.
Dankeschön.
Ja, naja, gut, das sind hier auch wirklich schwerwiegende Themen, aber ich hoffe trotzdem, dass Sie ein bisschen damit etwas mitnehmen konnten. Vielen Dank und Ihnen alles Gute nach Singen.
Ja, wiederhören.
Auf Wiederhören. Frau Dr. Deibert aus Hohenpeißenberg hat uns erreicht. Ich grüße Sie.
Ja, grüß Gott. Ich wollte mich ganz herzlich beim Pfarrer Balog bedanken für die tollen Gedanken. Und ich habe ja durch ihn zur Hildegard-Medizin gefunden. Und ich muss auch sagen, durch den Pfarrer Balog haben wir damals in Birkland sehr, sehr gut dieses Geheimnis empfinden können, dieses Wiederherstellen des ursprünglichen Menschen. Also wir sind ja immer wieder in dieser Sünde und immer wieder fallen wir da hinein. Und durch diese Wandlung, dass wir uns da in diesen Kelch hineinlegen können, werden wir ja wieder ganzheitlich hergestellt, in diesen paradiesischen Zustand, würde ich sagen. Und das erzählt die Hildegard immer ganz toll in tollen Bildern, wie wir eigentlich, wie Jesus uns wieder durch sein Leiden und dieses Durchleiden und Mitleiden und Menschheit annehmen, uns wiederherstellen will in diesen ja eigentlichen liebenden Gedanken Gottes, der wir ja sind als Mensch. Und dafür wollte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr Pfarrer Balog, weil Sie das uns wunderbar in der Heiligen Messe immer sehr deutlich gemacht haben. Vielen Dank nochmal.
Frau Deiwald, vielen Dank. Es ist ja schön, dass ich Sie heute hören durfte. Das war natürlich damals auch ganz, ganz schön mit diesem Kreis, weil, darf ich verraten, Sie sind Ärztin, Sie sind Hildegard-Spezialistin in Weilheim und Sie verbinden das so schön. Auf der einen Seite das Medizinische, aber eben auch das tiefere Sehen, dass das, glaube ich, der heile Mensch nie mit einem allein, sondern immer mit beiden Dingen zu tun hat. Vielen Dank, Frau Deiwert.
Ja, ich danke Ihnen auch noch ganz herzlich. Wiederhören.
Wiederhören. Ja, vielen Dank Ihnen. Alles Gute nach Hohenpeißenberg. Vielen Dank, Frau Deiwert. Auf Wiederhören. Ja, ich würde sagen, zum Abschluss vervollständigen wir noch die Zitate und lesen noch das Letzte, damit wir da noch kurz mal dann zusammenfassend sagen können, warum der Tropfen Wein im Wasser so wichtig ist und warum wir einfach auch da die Möglichkeit haben, uns durch die Heilige Messe verwandeln zu lassen.
Gerne, da würde ich Sie jetzt bitten, dass wir vielleicht nochmal den Abschnitt 4, 5 und 6 in einen Zusammenhang vorlesen, weil dann kann ich nur kurz einen kleinen Gedanken dazu sagen.
Und da heißt es bei der heiligen Hildegard von Bingen: Und deshalb muss in diesem Sakrament des Altares, in dem das Geheimnis seines Leidens gefeiert wird, Wasser im Wein eingefügt sein, weil von der Seitenwunde des Gottessohnes Wasser und Blut hervorfloss. Dass aber in diesem Opfer der heiligen Messe der Wein das Wasser überwiegt, ist so, weil das Blut Jesu die Zersetzung, also die Fäulnis und die Verwesung, überwindet. Deshalb ihr, die ihr Gott hingebend verehren wollt, weil ihr euer Heil liebt, nehmt diesen Kelch der Heiligung, so dass ich euch auf diese Weise harmonisch mache, dass ihr die Rauheit der Rache in der Sanftheit der Vergebung nicht spürt, da ja im höchsten Sohn die Gottheit und Menschheit vereint ist. Soweit das Zitat.
In der Diözese Augsburg gibt es eine wunderbare Begebenheit, nämlich, Sie wissen, oder ein oder andere weiß vielleicht, dass es da der heilige Ulrich, ein ganz wichtiger, also der Patron der Diözese ist. Der heilige Ulrich Vom heiligen Ulrich gibt es einen Kelch. Und zwar interessanterweise fast gleiche Datum wie Hildegard gestorben. Und am Rand dieses Kelchfußes, vom heiligen Ulrich noch her, ist ein Wort eingraviert. Und ich finde, das ist so was Schönes, das möchte ich Ihnen einfach gern weitergeben. Nämlich hier, also im Kelch, wird das Gegengift dargeboten, das dem schon Todgeweihten Heilung schenkt. Noch einmal das Zitat auf dem Ulrichskelch von 1183. Hier wird das Gegengift dargeboten, das dem schon Todgeweihten Heilung schenkt. Ich finde, das sind so starke Bilder. Erstens diese Überzeugung, jetzt hier konkret der Kelch. Dann Gegengift. Hier in Deutschland ist es vielleicht ein bisschen schwierig vorzustellen, aber wenn man mal in Afrika von der schwarzen Mamba gebissen worden ist und eigentlich schon totgeweiht ist, weiß man, was Gegengift ist. Und die waren damals überzeugt, dass die Heilige Messe und der Moment der Heiligen Messe diese Kraft hat. Ich möchte sagen, diese Power, diese unendliche Kraft, die unbändige Wirkung des Blutes Christi. Und Hildegard sagt, in diesem Opfer, jetzt, weil das Blut Jesu die Zersetzung, Fäulnis, Verwesung überwindet. Das ist eben so tief Hildegard, das sagt, alles unser Tun, alle unsere Eigenarten, alles negative Tun meiner Persönlichkeiten macht etwas in mir. Und dieses, was es in mir macht, macht Fäulnis, Verwesung, also alles das, immer diese Biotonne im Sommer, kann man so sich vorstellen, wie es da zugeht und wie es stinkt und so weiter. Und das Blut Jesu hat die Kraft, diese Biotonne zu überwinden, zu verändern. Deshalb, die ihr Gott hingebend verehren wollt, weil er euer Heil liebt, nehmt diesen Kelch der Heiligung. Das heißt, ich muss auch aktiv mitmachen. Das ist keine Dusche, die irgendwo automatisch aufgeht und ich werde sauber, sondern ich muss aktiv dabei sein, auf die Frage eben, was sage ich einem Jugendlichen, Jesus erlöst dich nicht ohne dein Zutun. Und damit das Ganze wirklich nochmal in der Kirche ein bisschen beheimatet ist, nochmal aus diesem Buch von Cantalamessa, wo er schreibt, das Buch heißt die Eucharistie, unsere Heiligung von Cantalamessa.
Ja, da muss ich Sie vielleicht noch mal kurz bremsen. Wir haben noch einen letzten Hörer, den ich ganz kurz noch zu Wort kommen lassen möchte. Es ist nämlich der Herr Klaus Ruß aus der Nähe von Münster. Ich grüße Sie.
Grüß Gott.
Ja, bitte, wie hören Sie?
Ja, Klaus Ruß, ja. Guten Morgen.
Genau.
Guten Morgen. Danke für das alles, was wir bisher gehört haben. Aber meine Frau und ich möchten uns gerne noch einbringen und die selige Anna Katharina Emmerich noch mal erwähnen, was sie uns mitgegeben hat. Zum Beispiel ist es vielleicht auch vielen gar nicht bekannt, dass das Grab von Adam und Eva unter dem Kreuz sind. Und noch eine andere Stelle, dass in Bethlehem Stall das dritte Kind seht von Adam und Eva geboren ist. Das war, so ich es mal einmal gehört habe, ein Vergleich für das neue Paradies. Ich weiß, ich kann es so nicht im Zusammenhang einordnen, aber ich denke, Sie können da auch mehr mit anfangen und vielleicht auch erklären, dass es alle ein wenig verstehen können.
Ja, danke, Herr Klausus. Vielen Dank. Auf Wiederhören Ihnen. Dazu kann Pfarrer Barlock kurz noch antworten.
Das ist ein schöner Gedanke. Die Heiligen ergänzen sich ja oft, dass eben, wie gesagt, die Bedeutung des Adam sehr, sehr wichtig ist und dass Anna Katharina Emmerich eben sieht, dass Jesus nicht zufällig irgendwo gestorben ist, sondern genau eben über dem Grab des Adam. Genau, vielen Dank für Ihren Hinweis. Es ist immer schön, wenn Heilige sich ergänzen.
Genau, und wir sollten einfach nochmal zusammenfassen, dass es jetzt nicht Wasser und Wein hier Verwirrung gestiftet haben. Zusammenfassend vielleicht einfach nochmal klarstellen, was in der Handlung der Wandlung, also in der Eucharistiefeier, denn real symbolisch passiert. Also da soll das Opfer Jesu ausgedrückt werden. Der Wein steht für die Gottheit. Und da sagt ja auch Hildegard, dass der Wein soll überwiegen und das Wasser, der Wein soll das Wasser überwiegen und das Wasser steht für die Menschheit Christi, aber eben auch wir sind die einzelnen Glieder und haben auch Wassertropfenfunktion. Und wie Sie sagen, Gott will, dass wir uns beteiligen, also dass wir uns öffnen dieser Erlösungstat. Er tut das nicht automatisch. Das heißt, in der Heiligen Messe wenn Wasser in den Wein gegossen wird, ein paar Tropfen, wie kann ich das dann machen? Wie kann ich mich jetzt da als Opfer sozusagen einbringen oder um Heilung bitten, Herr Barlog?
Ganz konkret, dass Sie eben zum Beispiel in den Kelch, während der Priester in der Gabenbereitung den Kelch hochhält, dass Sie da persönlich Ihr Leben, Ihre Schwierigkeiten, all das, was man ja oft erst im Laufe der Zeit in sich entdeckt, mit hineinlegen. Ganz konkret auch nennen, worum Sie bitten, dass Jesus jetzt erlöst.
Und da kommen wir auch wieder an den Anfang zurück. Da hatten Sie ja gesagt, Mensch, warum gehen wir eigentlich in die Messe und sagen, oh ja, du, das, ich bete da für dich oder ich nehme dich da ganz besonders mit hinein. Aber eigentlich auch nur, wenn das jemand will und sich dafür öffnet, oder?
Das ist ein anderer Aspekt, der, glaube ich, sehr wichtig und schön ist, dass wir natürlich auch Stellvertretendes tun dürfen. Also wir dürfen auch stellvertretend, im ersten Kanon wird es sehr schön erwähnt, wo es heißt, Herr, wir stehen vor dir und dann sie beten, also die jetzt hier sind, A, für sich selber, aber auch für alle, die mit ihnen verbunden sind. Ja, also es wird explizit genannt, wir dürfen für all diejenigen mitbeten und dürfen überzeugt sein, dass Jesus unser stellvertretendes Gebet wirksam sein lässt für die anderen, zum Beispiel für unsere Familie, für die, die nicht mehr in die Kirche gehen und. Also wir dürfen da auch stellvertretend für die anderen Jesus um Erlösung bitten.
Und eben das, weil das Wasser hier Symbol ist für diese Veränderung, die in Adam seinen Ausgang genommen hat, da wo das Blut zu wässrig geworden ist durch das Unmaß, wie Sie sagen, geht jetzt durch Christus, der Wasser schwitzt, muss jetzt eben Wasser aus dem Blut sozusagen heraus, um wieder in das Gleichgewicht zu kommen, weil es in, sozusagen im Adam unrein gewesen oder verunreinigt oder in einem Missverhältnis gewesen ist. Und das einfach nochmal dieser Wassertropfen. Ich hoffe, dass das jetzt am Ende der Sendung einfach deutlich geworden ist. Das Bild, das uns einfach vielleicht ermutigen soll, das wieder auch ernster zu nehmen und diese Chance und dieses Heilmittel der Heiligen Messe da auch wirklich wahrzunehmen. Herr Barlog, Ihnen ganz herzlichen Dank. Vielleicht haben Sie aber noch einen abschließenden Satz auf dem Herzen.
Habe ich nur eine Minute?
Eine.
Ich möchte den Gedanken, weil ich den so schön finde, der übrigens vom heiligen Ambrosius stammt, den eben Cantalamessa zitiert, und einfach zu wissen, heiliger Ambrosius, 4. Jahrhundert nach Christus, damit man ein bisschen im Traditionsstrom stehen bleibt. Wenn das Blut jedes Mal, wenn es vergossen wird, zur Vergebung der Sünden vergossen wird, dann muss ich es stets empfangen, damit es stets meine Sünden nachlässt. Ich, der ich immer sündige, muss immer über das Heilmittel verfügen, denn die Sünden lagern sich auf den Grund unseres Gewissens ab wie tote Körper. Welch eine Erleichterung, wenn wir entdecken, dass es ein Mittel gibt, sich von dieser bedrückenden Last zu befreien und dass dieses Mittel uns im eucharistischen Sakrament immer zur Verfügung steht. Zitat Ende. Und ich glaube, das ist sowas Schönes, dass eben schon damals in der Kirche das so gesehen wird und eben bis darauf zeigen Hildegard uns hoffentlich damit die Heilige Messe neu wertvoll geworden ist.
Ja, vielen Dank. Das war ein wunderbares Wort zum Abschluss. Ihnen ein ganz herzliches Dankeschön, Dr. Thomas Barlog, Militärpfarrer aus Dresden, dass Sie hier zu Gast waren in dieser Sendung mit dem Thema Tauchstation mit der heiligen Hildegard in die Tiefen des Blutes Jesu. Wenn Sie das nachhören wollen, können Sie das gerne tun in der Nachtwiederholung um 23 Uhr oder jederzeit dann später im Podcast-Angebot. Auf unserer Homepage können Sie die Sendungen da noch einmal herunterladen und anhören. Wenn Sie vielleicht einen Mitschnitt auf CD bestellen wollen, verschenken wollen, können Sie das gerne tun beim CD-Dienst unter der 08328 921 120. Und ich darf noch mal ganz herzlich Herrn Barlog verabschieden. Auf Wiederhören und Ihnen alles Gute.
Frau Enghardt, vielen Dank.
Und Dankeschön, mich auch bei Ihnen verabschieden. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und auch fürs Anrufen und für Ihre Fragen, mit der Sie hier die Sendung auch bereichert haben. Machen Sie es gut, Ihre Anjuta Engert.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.